So, nochmal. Ja, jetzt hoffe ich, das geht hier. Dass das 1, 2, 3 bisschen heute Schwierigkeiten. Also, herzlich willkommen. Hier ist das Seminar und am Mikrofon ist Stefan Beck mit einer kleinen Verspätung aufgrund einer technischen Störung. 16 Uhr und 6 Minuten, Freitag, der 8. Oktober 2010. Jawohl, hier ist das Seminar. Bin ich ein bisschen durcheinander wegen dieser Störung da. Und ja, also gut. Ja, wie immer, diese Sendung jeden zweiten Freitag im Monat, 16 Uhr, geht es darum, dass ich alleine im Studio von Radio X sitze und versuchen werde, die nächsten 45 bis 50 Minuten denkend sprechend denken zuzubringen, alles auszusprechen, was mir in der Zeit durch den Kopf geht, ohne Konzept, Manuskript, und auch ohne Musik. Ja, also heute ein strahlend schöner Herbsttag. Ich frage mich, ob es überhaupt Leute gibt, die da vor dem Radio sitzen und mir zuhören. Aber nun ja, das ist nun mal die Krux an der Sache hier, dass es eine relativ technische Angelegenheit ist und die Hörerinnen weit weg sind, möglicherweise, manchmal auch nicht, denn das muss ich unbedingt erwähnen. Vor circa 4 Wochen habe ich einen Brief bekommen, einen echten Brief von Simone aus Bad Homburg, worin sie unter anderem auf das Seminar Bezug nimmt und auch auf meine Fotos, die sie auf Flickr gefunden hat von der Nidda und sie hat ganz ähnliche gemacht, sehr verblüffend ähnliche und hat mir ein kleines Leporello davon beigelegt. Das fand ich also wirklich sehr schön. Ich muss gestehen, ich war wirklich gerührt von dieser Response, dieser Antwort auf einmal nicht, denn das ist ja irgendwo seltsam, dass es eben hier auf diese Form der Sendung, aber das gibt's doch nicht hier, na. Heute ist es irgendwie, jetzt habe ich gerade beinahe das Kabel aufgefressen. Also, ja, also das ist ja irgendwie im Sinne dieser Sendung keine wirkliche Antwort, keine direkte Antwort gibt. Also, denn hier sind während der Sendung keine Telefonanrufe möglich. Das habe ich einfach beschlossen, das abzustellen. Also das, wie gesagt, also ein echter Brief, wunderschön. Und es war auch noch ein anderes Foto dabei, aufgenommen auf dem Hamburger Dom. Das ist die dortige Dippemess und auf dem so einem kleinen Schild steht, zeigen verdirbt den Spaß. Ich weiß nicht genau, was es sagen soll, aber es war eben auch auf meine Sendung bezogen, an der ich mich gelegentlich über den Status moderner oder postmoderner Kunst geäußert habe und gesagt habe, dass die Funktion des Zeigens verloren gegangen ist. Übrigens eine anscheinend außerordentlich schwierige Auffassung. Man überlege einfach mal so oder gucke, wo in Einladungen oder wo es in Kunst, im Zusammenhang von Kunst das Wort zeigen auftritt. Also Galerie XY zeigt den Künstler, der Künstler will zeigen, ein anderes etwas, prätentiöseres Wort ist dann präsentieren. Es wird ständig irgendwas präsentiert. Der Portikus präsentiert, das Museum präsentiert, die Galerie präsentiert, der Künstler präsentiert. Aber das ist nichts anderes als auch als zeigen. Das Wort zeigen ist inflationär. Ich hatte ja schon mal vor Jahren auch über eine Sendung über diesen Freund von mir gesprochen, der mich fragte, machst du Objekte oder nicht? Also auf meine Frage, wie rede ich mit Personen des Kunstbetriebs, also Kuratoren, Museumsleuten etc. Und er meinte nur, nein, du musst nur Objekte machen und sie zeigen. Also das hatte ich ja auch schon mal vor etlichen Jahren reflektiert, diese diese Sache. Und jetzt stehe ich gerade persönlich auch vor dem Problem, dass ich mich zum letzten Mal bei der Hessischen Kulturstiftung um ein Reisestipendium bewerben werde und auch da mich frage, wie etwas zeigen, was eigentlich nicht mehr im Zeigen funktioniert. Das ist paradox, nicht? Das geht im Grunde gar nicht. Also man kann nur darauf hinweisen, dass das nicht der Fall ist, aber das ist natürlich innerhalb der Situation ist es dann im Grunde ist es dann schon verloren, nicht? Das ist wie was weiß ich irgendwo in einem Sportwettkampf, wo Rennen angesagt ist und einer sagt, kann ich auch trippeln oder hüpfen? Also hüpfen finde ich viel spannender. Also sagen wir mal, es geht eben um die Fortbewegung und einer sagt ja, aber hüpfen ist hüpfen, trippeln, kriechen ist was anderes als Rennen, nicht? Das, und man kann dann halt nur sagen, ja, ich bin eine andere Disziplin. Aber wenn es eben darum geht, dass eine bestimmte Form von Kunst gefördert wird und man entspricht nicht dieser Disziplin, wobei es nun so ist, dass ja die Hessische Kulturstiftung keine Disziplinen vorgibt. Nicht? Das ist ja das Kuriose, nicht? Also, dann ist die andere Frage, also, wenn Sie keine Disziplinen vorgeben, sind Sie dann grenzenlos offen, nicht? Das kommt zum Beispiel dann gar nicht durch. Ich hatte vor 2 Jahren versucht, so über die Problematik eben von Internet und dem Verlust des Zeigens mit der Kulturstiftung zu sprechen. Und jetzt muss ich mal gerade, es scheint so zu sein, dass hier noch ein bisschen, nicht, dass das hier immer in den roten Bereich, niemals in den roten Bereich pegeln steht hier. Okay, das ist so, versuchen wir es mal, ich hoffe, dass das geht, dass das hier nicht so zu dröhnt, nicht so dröhnt. Also, und das ist auch nicht sehr viel weiter gekommen. Jetzt stehe ich im Grunde wieder vor dem gleichen Problem, dass die Arbeit, die ich eben mache, also vornehmlich auch im Internet, dass die eben nicht in der Kategorie des Zeigens funktioniert, sondern vielleicht in der Form des Engagements, des Mitmachens, des sich Einbringens, nicht? Und das ist natürlich, das kann und will so eine Stiftung und auch die Jury, die dann wahrscheinlich irgendwie eingeflogen wird, nicht? Ich habe schon über eine Bekannte gehört, dass da irgendwie etliche auswärtige Kuratoren, nicht? Die kommen halt dahin nach Wiesbaden ins Hotel, dann gehen die da in diese entsetzlich langweilige Sitzung und müssen sich da irgendwelche Kunst angucken, nicht? Und da ist es natürlich auch so viel besser. Man weiß schon im Vorhinein, wen man haben will, ne? Also übrigens auch das ist ja, wenn das wirklich der Fall ist, und das kommt ja auch nie raus, ne? Also dass das nie rauskommt, ob sowas nicht irgendwie wie in welcher Form im Grunde das schon vorab ausgemacht ist, ne? Also das ist im Grunde auch schon so ein kleiner Skandal. Also, ne, und die sollen sich das dann angucken, nicht? Und dann kommt da einer wie ich und redet von Engagement und Mitmachen, ne? Nee, ist nicht, ne? Ja, soweit. So ein Schluck Wasser trinken, ist erstaunlich warm hier im Studio. Oh, 25,2 Grad. Das war letztes Mal im September, da war ja auch doch relativ verkühlt. War das etwas weniger. Nun ja, also mit dieser Einleitung bin ich ja schon fast so ein bisschen im Thema der freien Rede. Nein, also wie gesagt, kurzum, für heute habe ich mir so ein kleines Thema vorgenommen oder zumindest vorgenommen, ein Thema anzureißen. An sich ist es ja so, dass die Herausforderung dieser Sendung darin besteht, eben kein Thema zu haben und gewissermaßen hier frisch und jungfräulich hier reinzukommen und dann quasi loszureden, so als hätte ich quasi so ein Türchen da oben im Kopf und würde sagen, so jetzt Tür auf und dann strömen so die Gedanken da raus, ne? Eine tolle Vorstellung, ne? So ein Türchen, ne? Und dann flutschen so die Gedanken da nur so raus, ne? In die Freiheit. Also natürlich ist das nicht der Fall. Es gibt eben Momente, an denen mich bestimmte Dinge beschäftigen und ich einfach in Gedanken damit, auch diese Gedanken mit hier in diese Sendung bringe. Und unter anderem war eben Folgendes, dass mir kürzlich meine Mutter so etliche Ausschnitte aus der FAZ geschickt hat. Das macht sie immer, die schneidet immer mehr irgendwelche Artikel aus, die von denen sie denkt, dass das was für mich wäre. Und wenn ich dann mal nach Hause komme, dann erwartet mich so ein ganzer Stapel. Gut, ich habe so ein, zwei durch und den Rest nicht geschafft, aber da war was über Foucault. Die letzte Vorlesung von Foucault, gehalten 1982, 83 und noch ein Teil 84. 84, glaube ich, im Mai oder Juni ist er an AIDS gestorben. Der erste Teil, der erste Band, das sind zwei dicken Bänden erschienen, letztes Jahr eigentlich schon, das heißt die Regierung des Selbst und der Anderen. Und das war schon in dem also Zeitungsartikel, es geht um ein Konzept, nämlich die Parisier. Und die Parisier ist ein Konzept aus dem alten Griechenland, meint vorsichtig übersetzt die freie Rede oder die freimütige Rede. Und was da drin stand, das hat mich sehr angesprochen, eben darauf, dass es eben Bezug nimmt auf mein Seminar hier. Und da ist ja immer wieder auch ein Teil dieser Sprechübung hier ist, Sprechübung, ne? Das ist so ein bisschen wie Klavierübung, Sprechübung. So, das klingt so ein bisschen böse, ne? Sprechübung. Machen Sie das mal. Sprechübung, Klavierübung. Das ist ja Klavierübung, das ist ein berühmtes Werk für Tasteninstrumente von Bach und außerordentlich schwer zu spielen. Also die Sprechübung, nicht? Das ist auch relativ schwierig, dieses hier, weswegen es wahrscheinlich kaum jemand macht. Und jedenfalls dachte ich, in dem Moment, wo ich auf was stoße, was in Bezug auf die Form dieser Sendung hier Bezug nimmt, dann kann ich das auch hier reinbringen. Das letzte Mal hatte ich mich ja schon ziemlich abgebrochen daran, dass ich über den Begriff der Arbeit gesprochen habe in Bezug auf das Buch von Verena Lettmeier Nichtstun. War übrigens ein schöner Abend da drauf im Multitrudi, kamen ganz viele Leute, die wir auch gar nicht kannten, mit einem Schwang und das ist gut gelaufen. Jedenfalls hatte ich eben in der Sendung an dem Tag zuvor hatte ich eben über den Begriff der Arbeit gesprochen, als Gegensatz zum Nichtstun, auch unter der Fragestellung, ob das, was ich hier tue bei Radio X, ob das eigentlich Arbeit ist. Ich muss gestehen, das war nicht einfach. Bekannte, die ich dann im Multitrudi kam, meinte, es wäre mir gut gelungen, das ist schön zu hören. Nun ja, also eben die Reflexion darüber, was ich denn hier eigentlich mache und was das eigentlich, das ist ja immer noch nicht klar, nicht? Das ist auch gut so, nicht? Wenn irgendwie neulich dachte ich da dran, wo ich mich so ein bisschen bekümmert habe darüber, dass wenn ich quasi so mit Leuten meines Alters zusammentreffe, die so einen normalen, bürgerlichen Beruf ausüben, wie neulich bei einer Wanderung, da hatte ich so ein bisschen, danach war mir irgendwie unwohl, weil ich so das Gefühl hatte, ja, das ist richtig und was du machst, das ist falsch oder das ist nicht in Ordnung, so. Und ich dachte dann so, als ich darüber nachdachte, im Grunde ist es doch so, wenn man gar nicht weiß, was man macht. Also wenn man das vielleicht schafft, das auch auszuhalten und auf ein bestimmtes Niveau zu bringen, dann ist das eigentlich doch das, was das Menschsein bedeutet. Es ist natürlich toll, wenn jemand sagt, ich bin Arzt oder ich bin Rechtsanwalt oder ich bin Lehrer oder so. Das ist und das klingt ja auch irgendwie, ja, das klingt verlässlich, das kann man einordnen, das ist irgendwie, ja, das ernährt auch Mann und Frau, nicht? Also keine weiteren Fragen, nicht wahr? Ich irgendwie, I'm working for the German government oder sowas, ne? Ich arbeite für die Regierung, noch Fragen, also, ne, Secret Service oder sowas, also, nicht wahr, also dieses, das Fraglose, das ist vielleicht ja auch das, was die Menschen hält, nicht, was einen Halt gibt, dass es keine weiteren Fragen gibt, ne? Während bei Künstlern, das ist ja gleich das erste, ja, und wovon leben sie überhaupt, nicht? Das ist ja auch schon schön. Also dann könnte man sozusagen so eine Art Berufe-Ratespiel machen. Welchen Beruf haben sie? Ich habe einen Beruf, der Menschen sofort zu Fragen anreizt. Also, ne, das ist doch vielleicht auch was, nicht? Dass diese Fragen normalerweise nicht besonders spannend sind, ist natürlich eine andere Geschichte irgendwie. Und wovon leben Sie oder malen Sie? Ja, aber trotzdem, nicht? Das ist irgendwie, es ist nicht fraglos, sondern fragwürdig, nicht? Und dass etwas fragwürdig ist, also dass die Frage eine Würde besitzt, oder dass es würdig ist zu fragen, das ist doch erstmal positiv, nicht? Also, dass man quasi sich in der Frage aufhält, nicht? Und während das andere, Antworten gibt's ja genug, nicht? Also, Fragen sind eigentlich selten, nicht? Also, natürlich ist diese Frage wie, wovon leben Sie eigentlich, nicht? Das frage ich mich auch manchmal, aber natürlich ist es keine sonderlich spannende Frage. Es kommt eigentlich darauf an, für sich selber quasi fragwürdig zu bleiben und das quasi sich selber in eine Frage zu verwandeln und für sich selber zu dieser Frage zu stehen. Das ist doch eigentlich die Herausforderung, nicht? Wenn man sich nun selber fragt, wer bin ich? Also wen stelle ich da, wer bin ich, also wer möchte ich denn gerne sein, dann ist es so, dass die Frage quasi unabgeschlossen, das Fragende, Fragwürdige unabgeschlossen bleibt dabei und dass es das auszuhalten gilt, bei sich selber in der Frage zu bleiben, nicht? Also, insofern wiederum eine kurze und nicht so kurze methodologische Einleitung zur Parisia, nicht? Also die freie Rede, die freimütige Rede. Also das ist irgendwie ein Konzept. Ich habe jetzt mittlerweile auch das Buch gekauft. Bin so ungefähr auf der Hälfte. Also Vorlesungen, das finde ich ja so als Format immer ganz spannend, weil es sowas Aufgelockertes hat. Also gerade auch bei Foucault, also ich meine, wer das kennt, also man hat ja oft das Gefühl, so es ist so eine extreme Stilisierung in seiner Sprache, also so eine Art von ganz bestimmter Punkt und Interpunktion, auch die Stimme, die da draus spricht. Also woher kommt die überhaupt, nicht? Das ist so, man hat immer das Gefühl, so wer spricht überhaupt da, wenn man einen Text von Foucault liest, nicht? Also ist das der Michel oder sowas, nicht? Wer ist das da überhaupt? Und das ist so bei dieser Vorlesung ist das nicht ganz so, sage ich mal, das dringt nicht so in den Vordergrund, sondern es hat sowas ja, beiläufig. Es erinnert mich, habe ich ja vor 2 Jahren schon mal irgendwie Lacan, Ethik der Psychoanalyse, was mich noch viel stärker, also da dieses Moment des Mäanderns, des Wanderns kommt. Übrigens, als ich den Begriff der Parisia las, habe ich sofort zu meinem Griechisch-Lexikon gegriffen, um es mir zu erschließen. Und ich dachte zuerst, es kommt von Parerchomai. Und Parerchomai heißt sowas wie unterwegs sein, etwas durchwandern, durchlaufen. Und dachte ich, ah ja, genau, das passt doch, nicht? Also aber es ist gar nicht. Also Parisia ist tatsächlich ein feststehender Ausdruck und wird im Lexikon als freie Rede, freimütige Äußerung dort bestimmt. Also das ist so der Punkt, also Lacan hat ja übrigens auch ein Seminar, so wie ich hier. Ich sprach schon vor einigen Jahren darüber, dass ich aber glaube, dass er sich zumindest Notizen gemacht hat, während, also die Vorlesung von Foucault, die ist sehr, sehr, also argumentationsbasiert, er verfolgt ganz bestimmte Stränge und ist nicht so wie Lacan, dass er so an so hin und her und irgendwelche merkwürdigen Wendungen und Wolten schlägt. Sondern, aber trotzdem, es hat so, manchmal sagt er so, ja, wenn sie wollen oder wenn sie erlauben, aber auch, das sind quasi, da könnte ich durchaus drauf verzichten, aber es ist trotzdem, sagen wir, so eine aufgelockerte, ja, eben auch in einem gewissen Sinne freie Rede, diese Vorlesung über die Parisia, der übrigens auch ganz interessant einleitet, nämlich mit einem Rückgriff auf Kants epochalen Text, Was ist Aufklärung? Und da in diesem Text zwei Dinge ausmacht. Einmal die Frage nach der Gegenwart, also nach seiner Auffassung, also Foucaults Auffassung, ist erstmalig in einem philosophischen Text die Frage nach der sozusagen der zeitlichen Einordnung. Was bedeutet es überhaupt, so zu sprechen und gerade jetzt so zu sprechen und nicht an einem anderen Tag, an einer anderen Zeit, in einer anderen Epoche? Also was bedeutet Gegenwärtigkeit? Was bedeutet es, in gerade jetzt hier zu sein und hier das zu sprechen? Nicht? Könnte ich mir geradezu für das Seminar auch als Motto oder als Unterlegung vornehmen. Also die Radikalisierung der philosophischen Frage, nicht? Also zum Beispiel nicht sozusagen, gibt es einen Gott? Das ist ja eine Frage, die kann zeitlos sein. Wie kann sich irgendwie ein australischer Ureinwohner, hätte die sich vor möglicherweise, aber mindestens die alten Griechen und schon die alten Ägypter hätten sich die Frage irgendwie, oder was ist Wahrheit? Das sind Fragen, die, wo man sagen könnte, es ist eine gewisse Zeitlosigkeit drin, nicht? Also, während also der Text von Kant scheint dazu aufzufordern, so sagt das Foucault, danach zu fragen, was ist es, was uns gerade jetzt beschäftigt? Was ist es das, was jetzt ausgesprochen, was jetzt angesprochen werden muss? Was ist quasi die Frage now, jetzt, now, nicht wahr? Der andere Punkt ist der, dass eben die Frage der Aufklärung eben dieses unschwer reflektive Moment hat, nämlich eben sich über sich selbst aufzuklären, beziehungsweise diese Selbstaufklärung immer dialektisch in eine Aufklärung der anderen, und deswegen heißt eben auch die Vorlesung von Foucault die Regierung des Selbst und der anderen. Also da entspricht er quasi die Aufklärung als etwas, was zu einer bestimmten Lebensführung auffordert, und bezeichnet er dann eben auch als Regierung, eben in einem vielleicht etwas abgewandelten Sinne, wie man vielleicht von Bundesregierung redet. Nicht? Es geht hier eher wahrscheinlich darum, so interpretiere ich das, sich selber quasi so eine Instanz zu schaffen. Regieren, das heißt sowas wie Regeln aufstellen beziehungsweise Regeln aufstellen, die befolgt werden sollten, nicht? Und die kann man für sich selber aufstellen und die kann man eben auch für andere aufstellen. Nicht wahr? Das ist nach Foucault in Kants Frage, was ist Aufklärung, quasi dialektisch ineinander verwoben. Also dass quasi der Anspruch an andere, ihr sollt euch so und so verhalten, dass das immer in einem Rückgriff auf etwas erfolgt, was ich zu mir selber sage, ich sollte mich so und so, ich möchte mich so und so verhalten, und dass quasi der Punkt zwischen dem Selbst und eben den anderen in einer Aufforderung, dass das der Punkt ist, den er dann als die Parisia untersuchen möchte. Also wie gesagt, ich bin noch nicht so weit, es sind ja immerhin auch zwei Bände, ich bin jetzt so in der ersten Hälfte des ersten Bandes, aber vielleicht kann ich so, es sind schon mal so in so drei Grundzüge, Foucault nennt das auch Achsen, sind da, das ist einmal der ursprüngliche Wortstamm, also heißt sprechen oder das die Wurzel, da kommt eben auch die Rhetorik her, Und Pararesia, para heißt alles, umfassend, also heißt einmal ist es die Allrede, die und als Idee oder als Aufforderung ist es die das alles auszusprechen, also Allrede. Man könnte auch die Omnidiktion, ich weiß nicht, ob das die richtige Übersetzung ist. Der zweite Punkt ist die Veridiktion, also die Wahrsage, dass man unbedingt die Wahrheit sprechen soll in der Parisier. Und der dritte Punkt ist die Freimütigkeit. Und die Freimütigkeit ist gar nicht so einfach. Ich frage mich, wenn ich mir das, hat mir auch gleich gefragt, was ist dieses Wort eigentlich? Das hat im Grunde so eine altertümliche, wer spricht heutzutage noch von freimütig? Ich habe mich selber so gefragt, was ist das noch irgendwie in deinem aktiven Wortschatz? Und ich würde fast sagen, nein, also freimütig. Das meint quasi, ich greife vielleicht sogar jetzt erstmal ein bisschen vor, um vielleicht dann wieder ein Stück zurückzugehen. Das meint sowas, die Risikobereitschaft. Etwas in der Rede ein Risiko auf sich zu nehmen, nicht? Also das sozusagen, wenn man es vielleicht so sieht, gibt's irgendwie alle drei Punkte haben auch was mit dem Seminar hier zu tun. Also ist einmal natürlich faszinierend, dieses alles aussprechen, also dass nichts zurückbleibt, dieser Anspruch, dann natürlich die Wahrheit, die Veridiktion, wahr sprechen und dann eben auch in der Form die Risikobereitschaft. Nicht? Ich glaube, dass man gleich sieht, dass die letzten beiden Punkte eng miteinander verknüpft sind, zumindest wenn eben unter dem Gedanken der Parisier so eine ganz bestimmte Äußerungsform ist. Also Foucault unterscheidet das an einem Text von der Isegoria. Die Isegoria ist ein allgemeines Rederecht. Im Lexikon wird es übrigens auch als freie Rede bezeichnet, ist aber also eigentlich eher formaler. Das meint sowas wie das Recht in der Bürgerversammlung, das Recht vor Gericht zu sprechen. Man erinnert sich, dass das natürlich im Altertum nicht allen Menschen gegeben war. Also zum Beispiel Sklaven und Frauen, die durften nicht vor Gericht und in der Bürgerversammlung sprechen und auch Fremde nicht. Wir kennen das ja auch noch heutzutage, nicht, dass Fremde in einem gewissen Sinne nichts zu sagen haben. Nicht wahr? Also das ist etwa die Isegoria ist quasi das Recht überhaupt sprechen zu dürfen, während die Parisier eher eine moralisch-rhetorische Form ist, nämlich eine sozusagen wie zu sprechen, in welcher Form dann die Rede zu ergreifen. Wenn man die Isegoria hat, dann kann man quasi zur Parisier vorgehen. Und die Parisier ist quasi eine bestimmte also Form der Wahrsage. Nicht, also alles, dann ist es klar, die bloße Aufforderung, die bloße Verpflichtung, die Wahrheit zu sagen, ist noch nicht sonderlich aufregend. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, das ist ein schöner Tag, oder wenn man sagt, irgendwie die Luft ist warm oder nicht wahr, dann sagt man zwar die Wahrheit, aber man geht noch kein sonderlich großes Risiko ein, nicht? Also das bedeutet quasi, die Parisier greift unter allen möglichen wahren Sätzen diejenigen heraus, die mit einem Risiko für die Person verbunden sind, nicht? Also denn es gibt eben Wahrheiten von der Art, dass sie mit einem, nicht wahr, jetzt haben wir dieses Jahr der Friedensnobelpreis an einen chinesischen Dissidenten gegangen, der die chinesische Regierung kritisiert hat, nicht? Und jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, dass der Mensch wahr gesprochen hat, dann ist ja, und dafür ist er dann ins Gefängnis gekommen, dann ist eben sein Wahrsprechen mit einem Risiko verbunden gewesen, nicht? Das Regime, das hat die Wahrheit nicht ertragen und hat diesen Chinesen ins Gefängnis geschmissen. Und so gibt es eben andere risikoreiche Wahrheiten, nicht? Dass man eben sagt, das finde ich nicht gut oder ihr seid korrupt oder so und so weiter, nicht? Also, das ist quasi der und das ist eben der Punkt des Freimutes, nicht? Dass man eben sich etwas herausnimmt, dass die Wahrheit, die man ausspricht, dass die nicht bloß belanglos ist, sondern dass sie etwas ausmacht, nicht? Und zwar, dass es eben die eigene Person durch dieses Wahrsprechen in Gefahr gebracht wird oder in Gefahr Nachteile zu erleiden, nicht? Also das da ist quasi sozusagen ein bisschen der Punkt, wieder zurückgreifend auf den Eingang der Sendung, wo ich von der Hessischen Kulturstiftung gesprochen habe und den intransparenten Vergabemodalitäten, nicht? Das ist mit Risiko verbunden. Ich möchte gern einen solchen Preis haben, nicht? Aber ich bin nicht gleichzeitig bereit, das Verfahren als gerecht oder so zu akzeptieren, nicht? Und damit setze ich mich einem Risiko aus, ne? Genauso wie ich ansonsten, wenn ich jetzt zum Beispiel wie in der letzten oder vorletzten Sendung die Schirnkunsthalle kritisiert habe, dann setze ich mich eben einem Risiko aus, dass ich von der Schirnkunsthalle nicht beachtet werde, was zum Glück kein größeres Problem ist, weil die mich eh nicht beachtet. Aber es könnte in anderen Situationen so sein innerhalb. Es ist immer da quasi, wo ein Unterschied ist, nicht? Also es gibt einen Lexikonartikel, leider sehr kurz, bei Wikipedia zur Parisia. Also wo drin steht, dass es quasi ein Unterschied sein muss, nicht? Dass eben einer quasi von einer niederen sozialen Position zu jemanden sprechen soll oder spricht, der eine höhere hat, nicht? Also zum Beispiel eben ein Lehrer, der zu einem Schüler quasi eine unbequeme Wahrheit sagt, der hat daher keine Parisia, nicht? Weil das ist eben quasi in der Funktion des Lehrers, wenn der Lehrer sagt, du bist doof. Es sei denn natürlich, der Schüler zahlt Geld, nicht? Und der Lehrer ist auf dieses Geld angewiesen, nicht? Und dann ist es vielleicht dann möglicherweise ein Risiko, ne? Wenn der Schüler sagt irgendwie was, du findest mich doof, dann bezahle ich dich nicht mehr. Dann ist es aber so, dass quasi so der Lehrer eben in einer Position ist, dass ihm der Schüler nichts anhaben kann, nicht? Also so wie es zum Beispiel in der Staatsschule der Fall ist. Dann ist es eben keine Parisier, weil der Lehrer kein Risiko eingeht, nicht? Sagt der Schüler dagegen irgendwie, Lehrer, ich finde dich doof, nicht? Dann riskiert er, was weiß ich, schlechte Noten oder sogar von der Schule zu fliegen. Das wäre quasi, wenn es sich um eine Wahrheit handelt, nicht jede Form von Risiko, ne? Man kann ja auch irgendwas, was ich sagen, Arschloch oder sowas, ne? Da geht man ein Risiko ein, aber es muss nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, nicht? Also insofern ist natürlich auch die Frage im Hinblick darauf, ob ich hier jetzt quasi im Modus der Parisia spreche zu den Hörern und Hörerinnen, also zu euch da draußen. Ich würde sagen, es ist halt geteilt in dem Sinne, in dem ich quasi hier unangreifbar bin, nicht? Also zum Beispiel ich hier eben das Telefon abgeschaltet habe und ihr nicht irgendwie direkt darauf antworten könnt, ist das mehr oder weniger wie so ein Vortrag, etwas, was ich eben an euch richte, und ihr könnt einfach nur das Radio an- oder ausschalten und sonst nichts, nicht? Also das ist quasi nicht unbedingt. Ich bin auch nicht darauf angewiesen, dass ich irgendwie Hörer habe. Das ist zwar ganz nett, aber es macht quasi diese Sendung nicht aus. Ich werde auch nicht dazu zur Rechenschaft gezogen. Also noch nie kam es vor, dass jemand bei Radio X gesagt hätte, irgendwie du dein Seminar, irgendwie das hat nur 3 Hörer. Da kannst nicht weitermachen oder sowas, nicht? Also folglich ist die Beziehung, die ich zu euch da draußen habe, ist nicht dazu. Ich brauche in dem Sinne darauf keine Rücksicht zu nehmen, nicht? Das wäre dann quasi keine Parisia, also im Sinne dessen, dass ich irgendwie ein Risiko in der Form, in der quasi, ist natürlich so, dass ich natürlich dadurch einerseits durch die Position, die Radio X einnimmt, nicht, dass es eben im Grunde eine labile Konstruktion ist, nicht, dass es hier zum Beispiel in der gesamten Rundfunklandschaft eben nur so ein Underdog ist, nicht, also ist es wieder eine andere Form des Sprechens, nicht. Es ist insofern vielleicht auch eine Parisier, als ich eben zum Beispiel unter den Hörern könnte jemand sein, der irgendwas mit Kunst zu tun hat, so zum Beispiel dieser Schirnkurator, der sich übrigens auch neulich auf der Webseite von Think Frankfurt gemeldet hat. Seltsam übrigens diese Form, da hat er den Bezug von Offspaces und Institutionen als olle Kamelle bezeichnet, also was ich nur überhaupt nicht verstehen kann, sondern ich finde, das ist eine sehr virulente Frage, also wie steht dieses Off? Übrigens morgen, und es ist leider, ich schaffe es nicht, also es ist mir einfach zu viel, gibt es einen kleinen Kongress in Düsseldorf, also zu Thema Offspaces, alternative Kunsträume. Da steht unter anderem die Frage off sein wollen, nicht? Das ist ja eben auch das, was mich immer wieder beschäftigt. Ich habe ja übrigens letzte Woche meinen Kunstraum Trudi Sozial geschlossen, nach 6 Jahren. So, das hat mich auch immer wieder beschäftigt. Was bedeutet ein Grunde? Wo geht's hin mit dem Off? Also was kann man eigentlich werden damit, ne, wenn man einen Off-Space hat, nicht? Also wenn es nicht irgendwo in Routine ausarten will, nicht? Also was ist quasi die innerliche Triebfeder? Und ich habe mir einfach auch so eine Auszeit verordnet, um vielleicht mal rauszufinden, was das sein könnte, nicht? Denn ganz en passant, als Offspace gibt's im Grunde nur die Möglichkeit, entweder man geht so in den Galerien, in die Galerienecke und sagt ja, dann verkaufe ich eben das Zeug, sofern was bei mir an den Wänden hängt, oder man geht irgendwo in den kuratorischen Bereich, nicht? Also abstrahiert gewissermaßen noch den Verkauf und ist sozusagen auf einer abstrakteren Verkaufsebene. Und das sind quasi die anerkannten und in der Regel quasi gewinnbringenden Möglichkeiten, wie sich ein Off-Space entwickeln kann. Und wenn man diese beiden Wege nicht einschlagen will, dann ist eben die Frage, ja, was dann? Also was, denn ich weiß nicht, ob es jemals vorgekommen ist, dass in Deutschland jemand eine Professur aufgrund eines Offspaces bekommen hat, nicht? Und das wäre sozusagen noch eine Möglichkeit, dass man so viel symbolisches Kapital über den Betrieb dieses Offspaces ansammelt, dass man das irgendwann quasi im Lehrbetrieb verbeamtet, möglichst verbeamtet, dann vorbringen kann, aber, und alles andere ist halt, was ist das dann, nicht? Wenn man so 1, 2, 6, 7, ich hätte jetzt noch weitermachen können, solange Atelier Frankfurt existiert, und dann hätte ich noch irgendwie weiter in diesem Off da bleiben können, nicht? Also, kann ja sein, dass das, also ich meine, es war ja wirklich nicht verkehrt. Also ich meine, es war immer irgendwie, es gab schöne Momente bei Multitrudi, es gab auch irgendwie Momente, die waren nicht so schön, wenn niemand gekommen ist zum Beispiel, was ja des Öfteren vorgekommen ist, sind auch Leute einfach weggeblieben, nicht? Also, aber trotzdem hat mich immer wieder die Frage doch beschäftigt, ja, wohin denn nun damit, nicht? Also zum Beispiel auch, wie gesagt, ich habe in den letzten 10 Jahren habe ich kein einziges Stipendium bekommen, nicht? Also immer wieder, also auch jetzt bei der zukünftigen Bewerbung für die Hessische Kulturstiftung, da werde ich Beispiele von der Arbeit von Multitrudi da reinlegen, aber offensichtlich kommt es nicht an. Also das wäre auch noch die Schiene, dass man wenigstens gelegentlich mal so eine kleine Anerkennung bekommt, eben in Form eines Stipendiums oder einer Auszeichnung, eines Preises. Aber auch das ist nicht der Fall. Und dann denke ich manchmal ja, was machen, wenn man eben wirklich in diesem Off sein will, ne? Und nicht zu so wie der Herr Macke irgendwie, der da im Grunde so eine Pseudogalerie, Pseudokunstverein da betreibt. So im Grunde, das ist wie die Schirn, nur irgendwie quasi irgendwie 1000-mal kleiner oder 100-mal kleiner, aber es strukturell gesehen, da klebt dann irgendwie so ein bisschen so wie so ein Schamblatt, das Off dran, aber im Grunde ist es überhaupt kein Off, ne? Also ich glaube, auch wenn der Mirek da irgendwie, wenn er Geld hätte, dann würde er irgendwie die Wände weiß streichen und das alles nett und hübsch machen und auch der Hostessen irgendwie noch ein Schlückchen Sekt, irgendwie ein Glas Wein irgendwie und so weiter machen, nicht? Also bin ich ziemlich sicher. Also, aber wie gesagt, dieses Off. Wie kam ich jetzt da drauf? Ja, über die Frage des Wahrredens, des Freimutes, des Risikos. Also es besteht schon auch in dieser Sendung hier, wenngleich nicht in einer direkten Beziehung zu den Hörern. Und die denke ich, das ist, dass ich hier Risiko auf mich nehme, nicht? Also vor allen Dingen natürlich dem Risiko des Scheiterns. Also hatte ich ja gleich am Anfang. Es gibt technische Störungen, nicht? Wie am Anfang irgendwie wollte das Mikro nicht. Ich weiß gar nicht warum, aber naja. Also und natürlich eben auch, dass ich nicht weiter weiß, dass ich mich blamiere, dass ich mich irgendwie aussetze, nicht? So gelegentlich spreche ich ja auch von Schmerzen, auch von unschönen Situationen, wo ich mich nicht gut fühle, nicht? Das ist ja auch eine Form der Entblößung, dass sich hier bloßzustellen, das ist ja auch ein Risiko, nicht? Ich brauche nur danach rauszugehen und dann sagt einer irgendwie, ey, das ist ja doof oder sowas oder erzählt, was weiß ich, irgendwie der Kerl hat sie nicht mehr alle oder sonst irgendwas. Also die Frage, das Risiko, ich glaube, das ist eben, es ist halt die Frage, ob es sich, muss es sich auf eine bestimmte Person beziehen, nicht? Also die Beispiele, die Foucault anbringt, wahrscheinlich hat er an so eine Situation wie hier beim Radio gar nicht gedacht. Also er bringt Beispiele eben aus der griechischen Geschichte an. Eines davon ist sehr sozusagen sehr nicht formal, aber zumindest sehr eingegrenzt. Und es gibt einen jungen Mann, Dion, und der hat von Platon gehört und lädt ihn ein nach Syrakus, wo sein Onkel Dionysos als Tyrann herrscht, und der Dion lädt Platon ein, doch vor dem Tyrannen seine Philosophie, die tatsächlich, und Platon kommt also nach Syrakus und erzählt eben von seiner neuen Entdeckung, oder ja, so ich sag das mal so salopp, ne, irgendwie, und er sagt irgendwie, so Pi mal Daumen, sag ich mal, ne, der gerecht ist, ist auch glücklich, und der ungerecht ist, ist unglücklich, nicht? Und das trägt er also als seine Entdeckung vor dem Tyrannen vor, der sich davon auch nicht sonderlich beeindruckt zeigt, und hier ganz übrigens ganz interessant als rhetorische Figur ihn fragt, warum bist du eigentlich nach Sizilien gekommen, nicht? Also auch hier so ein interessantes, hatte ich eben auch schon gesprochen, kurz angesprochen, die Verschiebung, ne? Der sagt nicht, wie kommst du eigentlich auf so einen Gedanken oder sowas, was soll das eigentlich, sondern er sagt, was willst du eigentlich hier, ne? Also so, Alter, was kratzt mich das, ne? Was willst du denn eigentlich, ne? So, und daraufhin sagt Plato, er wäre nach Sizilien gekommen, um einen guten Menschen zu finden. Und der Tyrann macht sozusagen böse, irgendwie sarkastisch, naja, und den hast du noch nicht gefunden, nicht wahr? Woraufhin er dann einem seiner Höflinge die versteckt die Weisung gibt, Platon beim Ausreißen auf ein Schiff zu stecken, das irgendwie irgendwie sofort in die nächste Sklavenkolonie geleitet wird, ne? Der Tyrann fand das gar nicht so lustig, ne? Denn er hat natürlich die implizite, ne? Du bist ungerecht und folglich unglücklich, nicht? Übrigens, interessante, auch wenn das jetzt wahrscheinlich, ich bin kein sonderlicher Platon-Kenner, aber diese diese kurze, quasi knappe Form ist ja eigentlich irgendwie, das wird, glaube ich, heute keiner so sagen. Ne? Wir wissen genau, dass die, die ungerecht sind, dass die auch irgendwie ganz zufrieden sein können, nicht? Also, dass da eben keinerlei Bezug. Aber für Platon, so wie es zumindest in dieser Anekdote geschildert ist, ist es quasi, das ist felsenfest miteinander verbunden. Ne? Wer ungerecht ist, der muss auch unglücklich sein und nur der Gerechte, und der Gerechte ist notwendig glücklich, nicht? Also diese Form der, dieser strikten Kopplung, ich glaube, dass das heutzutage niemand mehr so sagen würde, nicht? Aber das ist quasi die sozusagen die Gegenüberstellung Platon, der Philosoph und der Tyrann. Nicht? Und der Tyrann macht dann eben auch von seiner Gewalt Gebrauch, um daraufhin dann irgendwie Platon irgendwie der Sklaverei auszuliefern. Nicht? Also, das hat ihm offensichtlich nicht ganz gepasst, was der Platon ihm da erzählt hat. Aber nun ist die Frage, muss es genau einer solchen Situation, also muss man quasi direkt oder ist es so, nicht wahr, denn damals gab es halt noch kein Radio, ne? So, insofern kann man auch sagen, der Freimut, die freimütige Äußerung, denn es ist zumindest abstrakt gesehen hier Publikum. Auch wenn es jetzt gar niemanden da draußen gäbe, der mir zuhört, allein quasi die durch die Existenz des Radios, ich sitze ja nicht zu Hause und quatsch vor mich hin. Oder ich könnte auch, wenn ich zu Hause quasi ein Aufzeichnungsgerät hätte, dann wäre das auch was. In dem Moment, wo sozusagen so eine Art von Vernehmung eintritt, dass jemand etwas vernimmt. Man könnte quasi sagen, dass es sozusagen im Sinne von Pfaller stellvertretendes delegiertes Genießen, nicht? Also in dem Moment, wo ich delegiere quasi die Vernehmung meiner Rede an das Radio, an die Radiomaschinerie und quasi daraufhin dann vermittelt an die möglichen Hörerinnen. Und wenn ich eben zu Hause mit dem Rekorder säße, dann würde ich das Vernehmen, das Aufnehmens eben an das Gerät weiterleiten. Immerhin, einer hat mich gehört, nicht? Also das... also wo war das neulich irgendwie genau auf Facebook Think Frankfurt sagte einer, ja, Nietzsche hatte irgendwie nur einen Zuhörer, sich selbst, auch nicht schlecht, nicht nur sich selbst als Zuhörer, ist aber vielleicht manchmal etwas wenig. Also bei mir ist es ja so, dass ich oft mit mir selber rede, also zumindest so manchmal so mit ach so oder ja oder so, weil ich, das ist so, den ganzen Tag alleine zu sein, da ist es irgendwie ganz, manchmal denke ich so, ja, ich rede dann einfach so innerlich mit mir selber und manchmal erschrecke ich mich, wenn ich dann so innerhalb von so einem ach Mann oder so dann auf den Balkon trete und auf dem Nebenbalkon sitzt dann der Nachbar und dann denke ich, scheiße, ne, was denkt der denn jetzt von mir, ne, ich irgendwie so dieses ja, also die Parisier, übrigens derjenige, der die Parisier verfolgt, ausspricht, ist der Parisiast. Und es gibt auch sogar ein Verb, Parisiazomai. Ich glaube, ich hoffe, ihr habt das richtig, Parisiazomai. Das kann man leider nicht wahrsprechen, freisprechen. Also ich bin jetzt heute euer Parisiast hier. Ich sehe, es geht so langsam dem Ende zu, gleich 16 Uhr und 53 Minuten. Und ja, es ist so ein erster vielleicht Hinweis auf dieses interessante Phänomen. Ich muss gestehen, dass ich jetzt bin ganz dabei, freue mich abends weiter in dem Foucault zu lesen und habe den Deserto, ich glaube, da habe ich auch neulich davon gesprochen, Kunst des Handelns. Das habe ich in die Ecke gelegt, weil ich irgendwie trotz eben dieses Titels, ich weiß einfach nicht, wovon dieser Mensch redet. Also was er einem nun sagen will, ständig habe ich das Gefühl, dass er sich in methodologischen Erörterungen verliert und im Grunde diese eigentliche Sache, Kunst des Handelns, eigentlich, da kommt er nicht dazu. Ich weiß auch nicht. Demgegenüber ist wirklich der Foucault, diese Vorlesung, die Regierung des Selbst und des Anderen, das macht richtig Spaß, da drin zu lesen. Und ich bin dann immer wieder so, weiter, wie geht's jetzt weiter? Nicht? Insofern ist das hier auch nur ein kleiner Anriss dessen, die Allrede hier quasi zu reflektieren. Allrede, Wahrreden und Risikobereitschaft, Freimütigkeit, das sind sozusagen die Achsen der Parisie. Ja, also es ist, glaube ich, wie gesagt, Zeit, zum Ende zu kommen. Gleich kommen wieder die netten Mädchen und machen hier eine schöne Musiksendung. Und für heute ist es ungefähr, sag ich mal, ist abgeschlossen. Ich habe übrigens, das sage ich noch, jetzt gibt's ja neuerdings seit ein paar Tagen irgendwie auf Facebook Places. Und ich habe irgendwie noch vor der Sendung ganz schnell bei Radio X eingecheckt und dann nach der Sendung werde ich mich dann auch wieder bei Radio X auschecken. Also die nächste Sendung gibt's in 4 Wochen. Das ist Freitag, der 12. November. Ich weiß nicht ganz, ob ich persönlich anwesend sein werde, denn an dem Tag, an dem Wochenende ist im ZKM in Karlsruhe ein Symposium zum Thema Konversationskunst mit Kurt Alsleben, Antje Eske und ihren Freunden. Und wahrscheinlich werde ich dort sein. Und wenn es mir vielleicht gelingt, im Vorfeld eine Ausfallsendung zu produzieren, dann werdet ihr diese Ausfallsendung hören. Und ich werde mich nun bemühen, diese Sendung hier alsbald, hoffentlich bis spätestens Montag, ins Internet zu stellen. stefanbeck.de, das-Seminar, das oder das-Seminar. Da könnt ihr das hören und auch Freund dieser Sendung auf Facebook werden. Und ansonsten sage ich für heute, den Freitag, den 8. Oktober 2007, auf Wiederhören, bitte die kleine Konfusion am Anfang der Sendung zu entschuldigen. Und dann hoffe ich, jetzt klappt's mit dem Ausspann und wir hören uns dann live, wahrscheinlich erst in 2 Monaten. Also, das war's.
Das war das Seminar. Am Mikrofon war Stefan Beck. Das Seminar auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Das war das Seminar.